Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft einsam wach, nur das traute, hochheilige Paar, holder Knabe im lockigen Haar. Schlaf in himmlische Ruhe, schlaf in himmlische Ruhe. Das berühmteste Weihnachtslied aller Zeiten, komponiert von Franz Gruber und Josef Mohr für eine katholische Messe am Heiligabend im Jahre 1818. In der Oberdorfer Pfarrkirche in der Salzburger Salzburger Gegend schildert das uns gerade aus der Schrift vorgelesene Ereignis als eine ruhige und stille Nacht gewesen zu sein. Diese Zeilen geben uns natürlich ein romantisches Bild jenes Heiligen Abends, dessen wir heute Abend über 2000 Jahre später zusammen gedenken. Ehrlich gesagt, möchte ich es mir eigentlich gern vorstellen, dass Josef und Maria doch irgendwie einige stille Tage mit ihrem neuen Kind hätten erleben können. Aber wir Eltern wissen es besser, oder richtiger gesagt, die Mütter unter uns, die jede Nacht ohne viel Schlaf, einen weinigen Säugling wochenlang mitten in der Nacht gestillt haben, wissen es anders. Nur wenn das Baby endlich schlafen würde. Aber es ist mir im Laufe der Jahre und vieler Weihnachtszeiten aufgefallen, dass viele Menschen, sogar Christen, an diesem Abend doch etwas mit der romantischen Beschreibung des heiligen Paares in dem Lied gemeinsam haben. Mohr schrieb, einsam wacht nur das traute hochheilige Paar. Er beschreibt die Jungfrau Maria mit ihrem jungen Ehemann Josef in ihrem eigenen Heimatdorf Bethlehem, umgeben nur von Bauernhofstieren, die zur Krippe zu fressen gekommen waren, als einsam und allein, ohne Hilfe und Unterstützung. Es ist eine traurige Ironie dieser Festtage, wo man mit Familien und Freunden zusammen feiern soll, dass viele Menschen die tiefste und die bedrückendste Einsamkeit des Jahres erleben. Oft denkt man an verstorbene Familienmitglieder und erfährt neu den emotionalen Schmerz jener Trauertage. Eine Weihnachtskarte von Freunden vergangener Epochen unseres Lebens wirkt auf uns, auf einen nostalgisch, und man vermisst sie. Darüber hinaus ist man durch die Betrachtung dieser Karten dem Wandel der Jahre noch einmal bewusst. Denn dazu kommt die Hektik und der Stress der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest und auf die Bescherung, was einen richtig ermüden kann. Einzukaufen macht Spaß, aber nicht immer und ewig. Oder manchmal auch sogar, wenn man auf einer Weihnachtsfeier von vielen anderen Menschen umgeben ist, können unerklärliche und unergründliche Gefühle der Einsamkeit hochkommen. Und noch dazu gibt es die gängige Lehre unserer Generation, die besagt, dass die Menschheit nur eine Station einer langen evolutionären Entwicklung ohne Zweck in dem Universum ist. Und man fühlt sich allein und sucht nach dem Sinn im Leben. Aber seien Sie getrost und guten Mutes, liebe Gemeinde. Gott hat uns ein ewiges Zeichen seines Beistands und Souveränität in Jesus Christus gegeben. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, Jesaja 9, Vers 5. Die Geburt Jesu, die wir heute Abend feiern, ist die Erfüllung der Prophezeiung Jesajas. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, denn wird sie nennen Immanuel. Jesaja 7, Vers 14. Immanuel, was auf Hebräisch Gott mit uns heißt. Aber wie soll man diese Prophezeiung des Jesaja und den Namen Immanuel in Bezug auf unser Zeitalter und im christlichen Leben richtig verstehen? Was heißt Gott mit uns? Um diese Frage zu beantworten, fokussieren wir auf Josefs Begegnung mit Gottes Plan für das Kind Jesu. Ich lese vom Matthäus Evangelium Kapitel 1, Vers 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, und dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef im Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Nach jüdischer Sitte wurde Josef mit Maria, als sie noch Kinder waren, durch eine Vereinbarung der Eltern verlobt. Aber Jahre später, kurz vor der Hochzeit, bekam Josef die Nachricht, dass Maria schon schwanger war. Das war etwas, was nach der Tora mit dem Todesurteil strafbar war. Obwohl es heutzutage in unserer zügellosen Gesellschaft leider nicht so schockierend ist, war das damals in Judäa eine große Schande für die Einwohner jenes Dorfes. Aber Josef, ein frommer Mann, wollte Maria nicht in Schande bringen und entschied sich, sich heimlich von ihr zu trennen. Ich kann mir vorstellen, dass der gesellschaftliche Druck von anderen auf Josef stark war, Maria heimlich, nicht heimlich zu verlassen, sondern sie von den Ältesten des jüdischen Dorfes anzuzeigen. Aber Josef behielt sich zuversichtlich und handelte nach seinem Gewissen. Obwohl Spekulation, müsste es für ihn einsam gewesen sein, gegen seinen Familien- und Freundeskreis vorzugehen. Aber er wollte tun, was richtig war. Aber bevor er diese Entscheidung ausführen konnte, besuchte ihn der Engel des Herrn in einem Traum und machte ihm bekannt, dass das Kind im Heiligen Geist empfangen wurde. Noch dazu sollte Josef ihn Jesus nennen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Übrigens haben wir den Namen Jesus im Deutschen aus der griechischen Form des Namens im Neuen Testament. Auf Hebräisch war sein Name Jeschua. Ein theophorischer Name, der Gott rettet oder Gott hilft, heißt. Dann erwachte Josef vom Schlaf und tat, was ihm befohlen war. Heutzutage würden wir die Möglichkeit einer Offenbarung Gottes durch einen Traum für sehr unwahrscheinlich halten. Aber im Alten Testament und zum Teil im Neuen war das, wo Jesus kam, eine Art, wie Gott mit seinem Volk kommunizierte. Zum Beispiel Abraham, Jakob, Josef der Patriarch, Daniel und andere. Aber in diesem Matthäus-Evangelium, zwischen die Tatsache des Traumes und dem Gehorsam von Josef gleich danach, schreibt der Evangelist Matthäus seinen Kommentar. Vers 22 von Matthäus Kapitel 1. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch die Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Das Zitat in seinem damaligen historischen Kontext des Buches Jesaja war der zweite Teil einer Botschaft des Propheten Jesaja an König Ahas von Juda im Jahre 734 vor Christus, dass er und sein Volk sich nicht vor einem weiteren militärischen Angriff des Königs Rezin von Aram und des Königs Pekah von Israel, das nordische Reich zu dieser Zeit, dass er sich nicht davor fürchten sollte. Ahas wollte eigentlich einen Bund mit den Assyrern schließen, was aus einer Verachtung der Hilfe des Herrn, des allmächtigen Gottes Israels, bedeutet hätte. Also wurde Jesaja befohlen, folgende Botschaft an den König Ahas weiterzugeben. Aber der Herr sprach zu Jesaja: Geh hinaus, Ahas entgegen, du und dein Sohn Schear-Jashub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, an der Straße beim Acker des Walters, und sprich zu ihm: Hüte dich und bleibe still. Fürchte dich nicht, und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiben, die nur noch rauchen vor dem Zorn Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remalias. Jesaja 7, Vers 3 bis 4. Ahas musste doch gezögert haben, diese Verheißung und Aufforderung seinen vollen Glauben zu schenken, weil Gott nochmal zu ihm durch Jesaja redete und schlug Ahas vor, dass er ein Zeichen fordern solle. Aber Ahas, vielleicht nur unter dem Vorwand der Frömmigkeit, sagte, er wolle den Herrn mit der Bitte um ein Zeichen nicht versuchen. Daraufhin antwortete wieder der Prophet. Da sprach Jesaja, wohlan, so hört ihr vom Hause David, ist euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Emmanuel. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erleben. Der schwedische alttestamentliche Gelehrte Johannes Lindblom meint, die Bekanntmachung zur Geburt eines königlichen Sohnes und der Name Emmanuel seien in dem damaligen ursprünglichen Kontext nicht an erster Stelle im Hinblick auf den kommenden Messias zu verstehen, sondern als prophetisches Symbol und Botschaft an Ahas, dass Gott seinem Volk in Juda noch Wohlstand, Butter und Honig sind Metapher für Segen und Wohlstand, angesichts der militärischen Drohung versprach. Emmanuel war ein Zeichen damals Gottes Beistand und Souveränität über die Nationen. Ahas hatte sich eigentlich nichts zu fürchten. Aber wie bei vielen messianischen Prophezeiungen des Alten Testaments gibt es zwei Auslegungen. Erstens eine, die dem historischen Kontext des Alten Testaments direkt entspricht. Und zweitens, die den messianischen Verheißungen gehören. Und Lindblom ist auch mit dieser Stelle mit einverstanden, dass Immanuel, Jesaja Kapitel 7 und 9, nicht nur der königliche Sohn ist, sondern auch im beschränkten Sinne eine messianische Figur ist. Also jetzt kommen wir wieder zum Kommentar in der Matthäus-Evangelium, der eindeutig diese Prophezeiung des Jesaja als messianisch interpretiert. Zitiere noch einmal. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der herrliche Prophet gesagt hat, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein, einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott mit uns. Matthäus will seinen jüdisch-hellenistischen Lesern in wahrscheinlich Syrien einen kurzen Midrash, also Auslegung, hinzufügen, damit sie den Namen Immanuel und die Wichtigkeit der Prophezeiung in Bezug auf Jesus völlig verstehen. Matthäus kommentiert, das heißt übersetzt, Gott mit uns. Es gibt andere Stellen im Matthäus-Evangelium, wo ein aramäischer Begriff oder Phrase geschrieben und dann übersetzt wird, nämlich Golgatha, Schädelstätte, wo Jesus gekreuzigt wurde. Der Schrei Jesu am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist aramäisch, Matthäus und Markus, nach Lukas. Interessanterweise entschied sich Matthäus, solche semitischen Begriffe wie Racha, ein Ausdruck der extremsten Verachtung, oder ein Begriff wie Mamonas, das heißt Besitz oder Reichtum oder Vermögen, oder ein Begriff wie Korbanas, das heißt die Schatzkammer des Tempels, nicht auf Griechisch zu übersetzen. Aber der Verfasser der Evangeliums wird Klarheit dazu geben und vielleicht noch Betonung darauf legen, was diese Begriffe und Phrasen zur Geburt, zum Tode Jesu bedeuten. Ich glaube, Matthäus bietet seinen jüdischen, griechisch sprechenden Lesern nicht nur eine philologische Hilfe an, sondern will auch ihnen und uns eine deutliche theologische Wahrheit verkündigen. In Matthäus 1, 23 will er klarstellen, dass die Geburt Jesu nicht nur die Geburt eines königlichen Kindes ist, wie man das aus Jesaja verstanden hat, sondern ist die Menschwerdung Gottes selber. Und noch dazu will er betonen, dass Gott, der jetzt Mensch geworden ist, mit uns ist. Im griechischen Text des Matthäus-Evangeliums steht die präpositionale Phrase mit uns vor dem Subjekt des Satzes Gott. Also buchstäblich übersetzt aus dem Griechischen könnte man ruhig sagen, mit uns Gott. Liebe Gemeinde, das ist die Weihnachtsbotschaft. Gott ist mit uns. Gott ist unter uns. Gott ist bei uns. Wir sind nicht mehr allein. Gottes Präsenz und Gegenwart ist jetzt bei uns. Gott wurde Mensch, wie das Johannes-Evangelium bezeugt. Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, das ist eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1, Vers 14. Weil wir, wie der damalige König Ahas, auch manchmal Angst vor zukünftigen Ereignissen haben und wie er darum kämpfen, Gott beim Wort zu nehmen, hat Gott sich selbst diesmal als Zeichen geschickt. Die Menschwerdung Gottes ist ein wunderbares Geschenk, sodass wir glauben können. Gott sendet nicht nur eine Botschaft durch einen Botschafter, Gott kommt selbst in unsere Welt. Liebe Gemeinde, blicken Sie heute Abend auf, sehen Sie sich um, Gottes Gegenwart ist überall neu zu erleben. Gott ist mit uns in der Schöpfung, in den Zeugnissen seiner Schrift, in der liebevollen Versammlung christlicher Geschwister jetzt hier in der Kirche. Gott ist mit uns in der Taufe und in dem Abendmahl, in dem Gesang und im Gebet. Und in der Verkündigung seines Wortes. Und darüber hinaus ist Gott mit uns in unzählbaren Segen, die Sie im Leben erfahren haben, wenn Sie sich noch einmal darüber nachdenken würden. Aber insbesondere heute Abend, an diesem heiligen Abend, wird unsere Hoffnung erneuert. Weil wir Gottes Gegenwart und Präsenz in dem Angesicht des neugeborenen Kindes, des Messias Jesus Christus, nochmals neu begegnen. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, oh wie lacht, lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund. Christ in deiner Geburt, Christ in deiner Geburt. Liebe Gemeinde, die Stunde der Rettung schlägt nochmal für uns heute Abend. Lassen wir darüber freuen und Gott dankbar sein.